Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute sind wir bei Uta Bublitz zu Gast, die wir liebevoll als Urgestein der Satya Sai-Organisation bezeichnen können, denn sie hat bereits 1984 von Sai Baba gehört und wird uns heute von ihren Erfahrungen und Erlebnissen mit Sai Baba berichten. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Liebe Uta, du hast also 1984 schon von Baba gehört. Erzähl doch mal, wie waren die äußeren Umstände, wie ist es dazu gekommen?
Ja, am Heiligen Abend 1984.
Erzähl, warum gerade am Heiligen Abend?
Da war ich als Ärztin zu einem Hausbesuch bei einem Patienten. Und als ich dort ankam, war alles dunkel, es brannte eine Kerze. Und am Kopfende von dem Patienten saß jemand und am Fußende und die haben das Gayatri-Mantra gesungen. Und das Gayatri-Mantra hat bei mir das ausgelöst, dass ich sofort auf meinen Popo fiel und in Schneidersitz und im Tempel bei meinem Vater in Tokio war.
Im Geiste.
Ja, mein Vater ist in einem buddhistischen Tempel in Tokio beerdigt, der ist ja Japaner. Und ich war weg und ich wusste, hier bin ich zu Hause.
Du hattest das Gayatri noch nie vorher gehört?
Noch nie vorher gehört und ich wusste überhaupt nichts, von Baba nichts, von nichts, noch gar nichts. Ich wusste gar nichts. Von Lichtkörpern wusste ich nichts, gar nichts wusste ich. So, das war meine Begegnung. Dann kam ich zu mir und habe ich gedacht, hier brauchst du nichts zu machen, wollte rausschleichen. Aber nein, der Patient sagte dann, nein, ich brauche meine Spritze. Wir hatten vereinbart, dass er die Schmerzspritze bekommt, wenn er möchte. Und dann habe ich gefragt, was das war. Und dann hat man mir gesagt, das war das Gayatri-Mantra und wir singen das in einer Gruppe von Sai Baba. Und dann haben sie mir ein Bild gezeigt von Sai Baba und haben gesagt, ja, wir können ja auch mal fragen, ob du auch vielleicht mal damit dazukommen kannst. Und so hat das angefangen, so habe ich Baba kennengelernt, über das Gayatri-Mantra.
Aber dein Vater hatte ja offenbar doch etwas damit zu tun, wenn du dich gleich in diesen buddhistischen Tempel versetzt gefühlt hast.
Ja, mein Vater ist Japaner gewesen. Er ist zu dem Zeitpunkt schon tot gewesen. Ich war 2,5 Jahre in Japan, 1961 bis 64. Mein Vater ist im Dezember 1961 gestorben an der Spätfolge von der Atombombe von Hiroshima. Und ich habe ihn einfach noch kennengelernt, weil ich kannte ihn gar nicht. Ich habe ihn zum ersten Mal erlebt mit 21 Jahren. Allerdings mit 14 Jahren habe ich erfahren, wer er ist. Er hat mit 6 Jahren seine Eltern verloren und ist dann in diesem buddhistischen Tempel erzogen worden. Und mit 17 Jahren ist er dann nach Polen gekommen, in eine polnische Familie, hat dort Abitur gemacht, hat studiert und hat dann in Warschau an der Uni Japanologie gelehrt. Dann hat er sich gegen Hitler ausgesprochen, dann musste er fliehen und ist dann nach Japan zurückgegangen und hat in der Universität von Nishinomiya bei Osaka Slawistik gelehrt und hat als erster Japaner slawische Bücher übersetzt. Das war mein Vater.
Welch schreckliche Ironie des Schicksals, vor Hitler zu fliehen, um dann den Abwurf der Atombombe in Japan erleben zu müssen.
Ja.
Dann verstehe ich auch, warum du immer so ein wundervolles asiatisches Outfit hast. Also so mit dem Stehbörtchen, wie ich mir das eben vorstelle.
Ja, ist das so? Nee, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das ist einfach, ja, ich trage das einfach gern so, ja.
Und von daher warst du auch in buddhistischen Tempel gewöhnt?
Nein, gar nicht. Mein Vater wurde dort nur beerdigt, weil er dort aufgewachsen war. Und er hatte ja dann in Nishinomiya, also bei Osaka, gelebt. Und der Tempel war in Tokio. Und er ist dort verbrannt worden. Und wir haben seine Asche dann eingesammelt in eine Urne. Er hatte dort Familie, 2 Söhne. Und die Söhne und ich, wir haben die Asche in eine Urne getan und haben einen Teil der Asche, den hat mein Bruder mitgekriegt, mein Halbbruder. Und der größte Teil blieb im Tempel, ist dort beerdigt. Und ein Teil geht ja in Japan auf den Ahnenaltar. Da gibt es ja einen Ahnenaltar und da wird ein Teil der Asche auch aufbewahrt.
Hast du heutzutage eine Ahnung davon, warum dich das Hören des Gayatri-Mantras in diesen buddhistischen Tempel versetzt hat?
Nein. Und ich wusste, hier bin ich zu Hause. Aber das bezog sich wahrscheinlich auf das Gayatri-Mantra und nicht auf den Tempel, weil ich bin keine Buddhistin.
Ja, du hast dich also auf den Hosenboden gesetzt. Wie ging es dann weiter?
Ja, das war's. Dann war ich weg, praktisch in diesem Tempel. Und dann wusste ich, hier bin ich zu Hause. Das war eine innerliche Aussage, ne? Und dann bin ich wieder zu mir gekommen und aufgestanden und habe erfahren, dass das Gayatri-Mantra bei Baba gesungen wird und dass es diese Gruppe gibt. Und dann bin ich seitdem auch in die Gruppen gegangen.
War das in Bremen damals schon?
Ja, war in Bremen. Mhm. Und dann bin ich 1985 zum ersten Mal nach Puttaparthi gefahren. Und da war es damals ja noch sehr, sehr voll, ne? Und
ja, erzähl mal ein bisschen von damals. Da gab es ja auch noch die Purnachandra-Halle, nicht sowas alles.
Es gab nur den Sand um den Tempel. Wir waren am Anfang, weiß ich, als Baba den Regen aufhielt, da waren wir 3 Frauenreihen, haben da gesessen im Sand.
Erzähl mal, wie er den Regen aufgehalten hat.
Ja, wir haben da gesessen, es hat geregnet in Strömen. Baba kam aus dem Tempel, der wohnte ja damals noch im Tempel. Er kam da raus, er guckte und sagte zu uns, geht, geht, ihr seid ja verrückt.
Ihr seid ja verrückt, dass ihr da im Regen sitzt.
Dass ihr da im Regen sitzt und wir haben nur gelacht und sind sitzen geblieben. Und dann hat Baba einen Moment innegehalten und hat dann einfach nur so gemacht und der Regen hat aufgehört.
So gemacht? Wir haben hier kein Fernsehen.
Ach so, mit der Hand einfach
die Wolken weggewischt.
Einen Strich gemacht, ja, so richtig, so die Wolken weggewischt, kann man auch sagen. Auf jeden Fall, der Regen stoppte sofort. Baba kam raus, machte seinen Darshan, freute sich, wir uns auch. Und dann ging er wieder in den Tempel hinein und dann fing der Regen doppelt so stark wieder an.
Der hatte was nachzuholen.
Ja, genau. Da kam alles, was er aufgehalten hatte, wieder mit runter, genau. Das war ein sehr, sehr einprägsames Erlebnis, ne? Das war schon sehr, hat uns sehr berührt. Ja.
Ich fühle eine neue Erde. Ich fühle einen Neubeginn. Im Wunder, wo ich werde. Sein. Ich bin
Ja, und dann war ich jedes Jahr eigentlich da. Und 1987 hat er mich ja geheilt. Ne? Ich weiß nicht, ob du es weißt.
Erzähl mal, wir sind ja unter uns.
Ja, auf jeden Fall. Zu der Zeit habe ich im Rundhaus in einem Zimmer gewohnt mit 6 anderen Frauen. Und ich hatte damals ein sehr schwaches Herz und hatte damals vergessen, entsprechend Tabletten mitzunehmen. Und das Wasser stieg hoch. Ich habe also dann keine Luft mehr bekommen schließlich und so weiter. Dann haben wir mit Vibhuti versucht und alles. Und dann haben sie gesagt, die Frauen, ich soll Baba einen Brief schreiben, weil wir wussten nicht mehr weiter. Und dann habe ich das gemacht. Und dann kamen die Sevadals, als sie mich sahen, haben die mich genommen und haben mich ganz vorne hingesetzt, an die Ecke, wo Baba rauskommt. Und ich hatte den Brief hier nur so auf dem Schoß. Und Baba kam raus und guckte und kam dann auf mich zu und hat den Brief genommen. Ich habe ihn gar nicht hingehalten. Mir ging es wirklich sehr schlecht. Ich habe kaum noch Luft gekriegt. Und hat den Brief genommen und hat ihn so auf dem Rücken gehalten und gewippt. War ganz witzig. Ja, er ging ungefähr 6-7 Schritte weg. Und dann kam er aber zurück und sagte, go, Interview. Dann kamen Italiener und dann kamen Inder. Und dann gingen wir schließlich in den Interviewraum. Und Berber hat von Liebe gesprochen, ich weiß nicht noch von Love. Und war natürlich wunderschön, aber ich habe nicht viel mitgekommen, weil es mir wirklich nicht gut ging. Dann am Ende des Interviews haben die Italiener Berber gebeten, dass sie seine Füße berühren dürfen. Und ich kam als Letzte dran und habe gar nicht gefragt, es einfach gemacht. Und dann ist das Wasser aus dem Körper gegangen mit einem Geräusch, diesem Geräusch. Und
aber nur das Geräusch, aber nicht das Wasser an sich?
Nur das Geräusch und nicht das Wasser. Du hast keinen Tropfen Wasser gesehen, gar nichts. Gar nichts. Auf jeden Fall, das Wasser war weg und ich konnte aufstehen und ich habe Luft bekommen und ich habe seitdem nie wieder eine solche Situation gehabt. Nie wieder. Ich habe nach wie vor ein etwas schwaches Herz und muss ein bisschen aufpassen, aber so etwas habe ich nie wieder gehabt. Es war eine wirkliche Heilung und ich habe, und mir ging es damals so schlecht, dass ich Baba gar nicht gedankt habe in dem Moment, sondern erst später, ne? Natürlich immer wieder und heute noch und so. Ja, ich war praktisch geheilt von dieser Art der Herzschwäche. Und dann war das, meine ich, auch 87. Das war ein ganz, ganz wichtiges Jahr. Da hatte ich ein zweites Interview. Und ich hatte seit dem 17. Lebensjahr eine chronisch progressive Hepatitis, also Leberentzündung. Und 1982 hatte man per Biopsie, also per Bauchspiegelung und Gewebeentnahme und so, hat man mikroskopisch festgestellt, dass es erstens eine Zuckergussleber war schon und dass sie höchstens noch 10 Jahre halten würde. Dann wäre sie vorbei, dann wäre es vorbei mit der Leber und mit mir. Hat man mir gesagt. So, 87.
Da warst du wie alt?
47. Gut. Das zweite Interview war so, dass er allen Vibhuti materialisiert hat. Und mir auch. Aber ich hatte in dem Vibhuti Reiskorn große Kandiszuckerstückchen drin. Ganze Menge. Und ich wollte das mit rausnehmen und dann stand Baba hier rechts bei mir an meiner Seite und sagte ganz streng, it, ganz streng. Habe ich natürlich gemacht und bin dann nach Hause gekommen, nach Deutschland zurückgekommen und habe dann 3 Monate später, weiß ich noch, wieder meinen Check-up gehabt und so. Und die Leberwerte wurden untersucht und die waren normal, das erste Mal. Und ich hatte vorher immer sehr hohe Leberwerte, die ganzen Jahre, also 30 Jahre praktisch. Und seitdem ist die Leber wie neu. Es ist nichts mehr mit Zuckergussleber und Fibrose und so. Und seitdem habe ich nie wieder was mit der Leber gehabt.
Haben sich die Ärzte gewundert?
Ja, die haben das, haben gedacht, na ja.
Das war ihre Therapie, ne?
Ich weiß gar nicht, wie die reagiert haben, ehrlich gesagt. Weil nachdem alles in Ordnung war und ich wusste, es ist in Ordnung, bin ich gar nicht mehr hingegangen. Brauchte ich ja gar nicht mehr, weil dann kam ja auch einfach die Arbeit in der Sai-Organisation, das Übliche halt, die Gruppen.
Ja, Ja, warte mal, noch vorher, nachdem dir das passiert ist zweimal, du erzählst das hier so selbstverständlich. Wusstest du von Barber schon so viel, dass er dazu fähig ist? Oder warst du überrascht? Oder was hast du da gedacht?
Also ich habe eigentlich so nie gedacht. Ich habe immer nur an Barbers Liebe gedacht und habe mir immer wieder gesagt, das ist Barbers Liebe und vielen Dank. Und ich habe immer nur, war nur dankbar. Wobei ich vielleicht erzählen muss, dass vor diesen Heilungen, 84 war das, 85, 85 war auch ein besonderes Jahr, weil ich war ja durch eine Trennung, war ich sehr am Boden zerstört, muss man sagen. Und ich habe in einer Meditation in der Gruppe, da hat Ulrich Pühn noch mit der Querflöte die Herzensmeditation gespielt. Und ich war weg und habe nur gesagt, Baba, bitte hilf mir, ich weiß nicht weiter. Und in dieser Meditation war ich dann auch wieder weg und da hatte ich dann ein Erlebnis mit Swami, dass er mich einen Berg hochführte an der Hand und wir kamen dann, das ist immer so ein schwarzer Kegelberg und wir kamen dann den Berg hoch und da, bis zu einem Lichtplateau, da hielten wir an und dann standen wir da, wir haben kein Wort gesprochen und dann kam eine Lichtsäule aus dem Plateau, die nicht geendet hat. Dann dachte ich, jetzt sind wir da, das ist jetzt zu Ende. Nein, es ging noch steiler, noch schmaler hoch und auf einmal stand er oben und ich zu seinen Füßen und er sagte mental mit einer unglaublichen Liebe, komm. Und ich zu seinen Füßen habe mental gesagt, natürlich komme ich, was denn sonst? Ich weiß nicht, wie ich zu solch einer Aussage gekommen bin, aber das war ein Schlüsselerlebnis. Das war ein Schlüsselerlebnis, dass ich Liebe kennengelernt habe. Diese Art der Liebe, die kein Mensch geben kann, die ist so unbeschreiblich. Und diese Liebe begleitet mich seitdem, wirklich seitdem, jeden Tag. Das habe ich nie, nie, nie vergessen. Und dieses Bild ist immer noch in mir.
Thank you.
dass du bei Meditation so weit weg bist? Ist das naturgegeben oder hast du lange geübt?
Nein, ich habe Meditation nicht geübt. Ich habe zwar meditiert, aber wirklich nicht jahrelang und nicht streng und nein. Aber das war in höchster Not. Ich bin sicher, Baba kommt immer, wenn man in höchster Not ist und ihn bittet zu helfen. Das war das. Das, denke ich, ist einfach das, was er immer wieder auch sagte. Aber das war der Grund. Also ich hatte einige Erlebnisse dieser Art, wo ich weiß, dass es Baba war. Er war verschleiert, aber ich weiß, dass es Baba war. Er war mit mir einmal im Kosmos. Wobei ich natürlich vielleicht woran schicken muss, ich habe eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt und sehr viel Ablehnung erhalten und so. Und Baba hat mir erstens diese Liebe geschenkt und die kosmischen Eltern. Und zweitens hat er dann die Heilung auch, finde ich, fortgesetzt, mein Empfinden. Wir saßen im Kosmos, er in einem goldenen Pfauenstuhl, ich stand daneben, war 5 Jahre alt. Das war die Zeit, wo ich sehr viel geschlagen wurde. Und war da aber heil, war alles gut. Und er holte aus seinem Gewand eine goldene Kugel heraus, gab ihr den Auftrag, suche Öl. Öl ist ja auch Heilung, ne? Zum Einbalsamieren oder letzte Ölung oder so. Und diese Kugel warf er dann in Kosmos. Und die lief dann. Man sah sie auch. Und wir saßen ja in den Sternen. Und man sah sie auch und irgendwann, es hat ziemlich lang gedauert, kam sie zurück in seine Hand oder tat sie wieder weg. War alles gut.
Ja, Wahnsinn. Hast du noch mehr? Ich kann jetzt stundenlang zuhören.
Ja, das war das. Dann einmal, ich war zwischen 1 und 2 Jahren, ich konnte gerade laufen.
Das waren Visionen oder Träume? Oder?
Visionen, ja. Da war wieder diese verschleierte Person und das war auch Baba. Kein anderer Mensch oder keine andere Einheit, Gottheit oder wie kann das gewesen sein. Auf jeden Fall ging ich an seiner Hand und wir gingen in der Wüste und am Horizont war wunderschönes, rosa, helles Licht. Und dann kamen wieder diese pyramidenförmigen Felsen, wo er mich ja auch raufgeführt hatte. Und da unten blühte eine wunderschöne Hibiskusblüte. Dann habe ich die Hand losgelassen und bin dahin gelaufen und habe die Blüte so angeguckt und war auf einmal in der Blüte, war weg. Und dann kam ich wieder raus und Baba war weg. Dann bin ich alleine weitergegangen.
Und wenn man aus so einer Vision zurückkommt, wie ist das?
Ja, wie ist das? Also ich fühlte mich nach jeder dieser Ereignisse sehr, sehr bereichert und beschenkt, weil das einfach mit zu dem Heilungsprozess gehörte. Und von daher gesehen bin ich der Meinung, dass das damit zusammenhing. Er hat also wirklich großartige Heilungen an mir vollzogen, finde ich. Ja, das waren die wichtigsten Erlebnisse, die ich mit Swami hatte.
Damals, 85, wurden ja in Deutschland erst die Sai-Gruppen gegründet. Ja. Erzähl doch mal davon, du bist aus Bremen, wart ihr eine der ersten Gruppen?
Nein, wir haben erst privat gesungen, viele, also relativ lang, also 85. Ich weiß nicht genau, wann wir offiziell als Sai-Gruppe nominiert wurden. Wir haben damals privat gesungen, wunderschön, ohne Regeln. Und das war sehr, sehr schön. Zum Beispiel Marlies Kramer hatte eine wunderschöne Wohnung, hat das wunderschön gemacht. Die Brigitte Pühn hatte eine wunderschöne Wohnung, da haben wir viel gesungen. Ich meine, wir waren ab 87 in der Sai-Organisation.
Zu dieser Zeit gab es doch auch in Rom die große Weltkonferenz und in Hamburg auch ein großes Treffen der Satya-Sai-Organisation. Warst du damals dabei?
In Rom war ich dabei.
Und dann hast du ja tolle Leute getroffen, ne, wo wir heute mit Ehrfurcht den Namen aussprechen, sag mal.
Ja, also ich habe Bernhard Gruber noch gut gekannt, ne, den ich auch nach wie vor verehre, weil er eine sehr, sehr gute Art hatte, mit den Gruppen umzugehen und so weiter.
Er war damals, glaube ich, ja der Central Coordinator für Nordeuropa und natürlich Deutschland.
Ja, und wer war das denn noch alles? Ich weiß es jetzt gar nicht, weil wir waren ja einfach nur einfache Mitglieder und die höheren Ränge, die waren ja für sich auch, ne? Naja, das hat sich ja auch alles entwickelt und wir haben, oder ich, vielleicht muss ich das so sagen, ich habe lange mich danach zurückgesehnt an die Anfänge, als es wirklich um die Verehrung ging, nur um die Verehrung von Baba und um die, und ihm zu zeigen auch, dass wir ihn lieben. Das tun wir heute auch, aber anders, ne?
Das war damals einfach Aufbruchsstimmung, ne?
Ja, richtig. War Aufbruchsstimmung. Es war ja dann nachher auch eine große Organisation. Wir waren ja, wie viel waren wir? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, wir waren 3000 oder sogar mehr. Auf jeden Fall in einem der Jahre zwischen 87 und 92, glaube ich, war Jagadeshan bei uns in der Gruppe. Jagadeshan.
Sagt mir jetzt irgendwie nichts.
Ist der nicht aus Indonesien? Das war mit Jagadeshan, das war ein großes Ereignis. Der hat auch Bücher geschrieben, zum Beispiel über die Erscheinungen von Vibhuti. Es hat zum Beispiel jemand aus dem Zentrum dort ein Kind bekommen und der wusste nicht, wie er sein Kind nennen soll. Und am nächsten Tag stand der Name in Vibhuti an der Wand.
Oh.
Ja, ganz, ganz wunderbare Sachen. Und wir haben in den 80ern, war das glaube ich auch 89 oder so, haben wir ja in Worpswede bei Bremen ein Retreat gemacht mit 180 Devotis. Das war auch sehr, sehr eindrucksvoll und sehr schön. Und dann hat mich sehr beeindruckt Potsdam, muss ich sagen. Potsdam, da war ja auch ein großes Retreat. Da war noch der Eier Hirschfeld auch dabei, der Rabbi, und hat mit uns gesungen und hat erzählt und so. Und das Beeindruckendste, was bei mir noch in Erinnerung ist, dass Gesine Strohmeier, Gesine wunderbar gesungen hat. Das hat mich so berührt. Das ist ja, sie hat, das ist ein jiddischer Gesang gewesen, mit so einer Stimme, die vergisst, also ich habe die nie vergessen. Und jetzt haben wir sie nochmal gebeten, ob sie nicht mal eine CD machen könnte und dann dieses Lied mit aufnimmt, weil das sind ja alles Worte, die ich nicht kenne, die von der Schabbat-Geschichte und wie das alles heißt.
Ich bin einfach mal in unser Radioarchiv gestiegen und habe für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die Gesines Stimme noch nicht kennen, eine Aufnahme geholt. Aber natürlich ist es leider nicht die, die du in Erinnerung hast, liebe Uta. Aber hier nun Gesine Strohmeier. Ja.
Yivarechecha Adonai Yishmerecha Ya'er Adonai Panav Elecha Vichonecha Yisa Adonai Panav Elecha V'yasein Lecha Shalom. Thank you.
großartig.
Welche von Barbers Lehren ist denn für dich die wichtigste im Alltag? Liebe, ne? Wenn ich dich so angucke.
Ja, Liebe und Dienen. Love all, serve all, das ist mein Motto. Und so arbeite ich auch, ne? Weil ich arbeite ja noch in meiner homöopathischen Praxis und denke, dass ich diese Arbeit auch nur noch machen kann bisher, weil ich mit Baba gehe, sonst hätte ich das schon lange nicht mehr gekonnt. Das ist einfach, das ist wirklich so.
Aus Altersgründen.
Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel so bei der Arbeit, wenn ich da irgendwie nicht weiterkam, dann steht Baba da und dann sage ich, Baba, bitte hilf mir. Und dann geht es sofort weiter. Dann habe ich sofort eine Antwort.
Dann steht Baba da? Was heißt das?
Eins der ersten Bilder, die ich überhaupt von ihm hatte, das habe ich da immer noch stehen. Und über der Tür hängt er und hört gut zu. Und mit seinem Stethoskop hängt er an der Wand. Doch, also die Arbeit ist ganz eng verbunden mit Swami. Sonst wäre sie für mich gar nicht durchführbar. Und jetzt warte ich auf seine Antwort, ob ich aufhören soll mit der Arbeit oder nicht. Weil jetzt werde ich 76 und es ist ja dann doch irgendwie sehr anstrengend auch ein bisschen geworden. Oder sagen wir mal.
Na, wenn du die Praxis einfach halbierst?
Ja, ich habe versucht, sie schon zu reduzieren, aber das ist schwierig. Das ist sehr schwierig, weil ich kann keinen Patienten abweisen. Die meisten sind schon 15 bis 20 Jahre da, weil die Homöopathie ist ja eigentlich eine Lebensbegleitung. Ne? Man kann die Konstitution feststellen und stärken und so, aber ansonsten begleitet man ja auch die Menschen mit akuten Sachen und die Kinder und die Kindeskinder. Ich hab ja schon die dritte Generation praktisch. Oder die dritte, genau. Die Eltern, die Kinder und jetzt die Kinder von den Kindern.
Ja. Okay, du fragst den Barber und der antwortet dir denn. Nun hast du ja so viel wunderbare Erlebnisse mit Swami gehabt. Jetzt ist er nicht mehr in seiner physischen Form. Vermisst du ihn?
Ja, ich vermisse ihn schon, aber er ist nach wie vor in mir. Ich habe das Empfinden, dass er immer bei mir ist und mich beschützt und oder überhaupt immer bei mir ist. Und wenn er noch in seinem physischen Körper wäre, wäre das sehr schön, weil das natürlich auch so ein energetischer Flash ist, wenn er kommt. Ne? Aber es ist jetzt so, wie es ist, auch in Ordnung für mich. Und ich würde sagen, meine Beziehung zu ihm oder meine Anbindung zu ihm ist eigentlich im Laufe der Jahre enger geworden. Ich sehe immer seine Liebe vor mir. Das ist einfach so. Es wäre natürlich schön, wenn er auch physisch kommen würde, aber es ist nicht so entscheidend für mich. Am Anfang ja, aber jetzt nicht mehr. Und wenn ich zum Samadhi-Darshan gehe, dann empfinde ich ganz viel gute Energie. Aber es ist so, dass ich das Empfinden habe, Baba ist sowieso bei mir. Egal, wo ich bin, wie ich bin, was ich bin. Es ist für mich ganz wichtig, das Empfinden zu haben. Weil er ist einfach mein Halt, er ist meine Grundlage, er ist eigentlich alles für mich.
Das wäre meine nächste Frage. Was ist Baba für dich?
Alles. Ich bin ja praktisch, sagen wir mal so, fast ohne Eltern aufgewachsen und habe nie ein Zuhause gehabt, wirklich, als Kind, bis zu meiner ersten Ehe. Ja, und dann kam die Trennung und das war deshalb auch für mich schlimm, weil ich hatte auch noch Baba nicht damals. Ne? Das war 82. Und für mich ist diese innere Beziehung zu Baba oder diese Gewissheit, ne, dass er immer bei mir ist, ist für mich im Laufe der Jahre so fest gewachsen, das kann man nicht mehr zerstören. Das ist für mich wirklich alles und deshalb komme ich auch jedes Jahr wieder. Ich muss wiederkommen. Es ist einfach hier, ne, ist sein Zuhause und auch mein Zuhause in gewisser Weise geworden, ne.
Du hattest vorhin Swamis Motto angesprochen, Love All und Serve All. Kannst du uns davon noch ein bisschen berichten?
Naja, ich denke, das Wasserprojekt, das ist natürlich so eine großartige Sache, dass Tausende von Menschen Wasser bekommen können umsonst, weil Baba die Lines dafür praktisch erbauen ließ, die Möglichkeiten dafür erbauen ließ. Das sind einfach so großartige Projekte, das kann man gar nicht beschreiben eigentlich, finde ich. Und auch die Super Speciality Hospitals, das ist, finde ich, auch eine ganz, ganz großartige Sache, weil die Armen das nicht bezahlen können in anderen Krankenhäusern, können hierher kommen und können sich helfen lassen. Das muss man sich mal vorstellen, das ist ja einfach großartig. Und es ist auch großartig, dass viele Inder, die ausgewandert waren, aber die Sprache noch sprechen, Hindi oder sogar Telugu, dass die in ihren Ferien kommen und in den Krankenhäusern helfen. Gerade jetzt hatte ich jemanden getroffen, der hatte gesagt, ja, er kommt aus Kanada und er arbeitet im Hospital und seine Frau hilft da auch. Er kann natürlich die Sprache, ne? Und das ist natürlich wesentlich, denke ich, ne?
Und auch die Ärzte, die bei den Erdbeben überall hinfahren, ne?
Natürlich, diese ganzen Katastropheneinsätze. Boah, Erdbeben, Tsunami, die ganzen Überschwemmungen. Das ist ja, das sind schon wunderbare, große Seva-Einsätze, die auch ja immer noch stattfinden. Das ist ja nicht vorbei. Das läuft ja weiter. Man muss ja einfach sagen, es läuft weiter. Es ist nicht so, dass jetzt dadurch, dass Babas Form nicht mehr da ist, das Ganze nachlässt. Nein, nein. Nein, nein, das finde ich auch großartig.
Mhm. Ja, neulich habe ich mit einem Arzt aus Norddeutschland gesprochen, der beteiligt sich auch an diesen Katastropheneinsätzen und kam gerade aus den Philippinen zurück. Und da habe ich zum ersten Mal wirklich begriffen, dass das eine genauso große Organisation von Barber ist wie Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Nur man hört nichts davon. Die Tatya Sai-Organisation arbeitet ein bisschen im Verborgenen. Und er hat auch erzählt, wenn dann Rote Kreuz und so ihre Hauptarbeit getan haben und wieder abziehen, dann bleiben die immer noch da und helfen noch weiter.
Ja, das stimmt. Man hört das zu wenig davon, finde ich. Schade. Zur Medical Conference war ich damals auch geladen. War sehr, sehr eindrucksvoll. Da war das Super Speciality Hospital schon da und da wurde schon gearbeitet. Da wurden hervorragende Vorträge gehalten über die Arbeit, die dort geleistet wird. Ne? Und wir hatten auch mit anderen Ärzten einen Austausch. Eine Ärztin erzählte mir über die Art ihrer Gramaseva-Arbeit, dass sie die Dörfer praktisch betreuen mit Medikamenten, mit Schulen, mit Nähkursen, mit Hygiene, mit medizinischer Versorgung, mit Nahrung. Und zwar vor allem Frauen, die von ihren Männern verlassen wurden, wo die Männer Alkoholiker sind und krank sind, und Frauen mit Kindern, wo der Ernährer fehlt und so weiter. Also das, was da an Arbeit, an Seva geleistet wird, das ist unvorstellbar. Das ist wirklich großartig, großartig.
Man sieht ja jeden Abend, wenn der große Medical Bus nach Hause kommt.
Ja, genau. Die machen ja medizinische Betreuung in den Dörfern auch, ne? Aber diese Einzeldörfer, die betreut werden, ne? Die wirklich betreut werden, wo die Frauen auch darauf angewiesen sind. Das fand ich, ist nochmal eine ganz spezielle Sache. Das Zweite ist, einmal sah ich einen Bus einen Lastwagen, ist auch schon viele Jahre her, einen Lastwagen mit etwa 50 Ärztinnen, die rausfuhren, und man hat mir gesagt, die fahren jetzt in die Dörfer und machen diese Augenoperation. Das war auch sehr beeindruckend. Die fahren in den Lastwagen, damals noch, ne, heute haben sie einen Bus, fahren die in die Dörfer und operieren die Augen. Und zum 80. Geburtstag, weiß ich, war ich auch sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie man diese vielen, vielen Menschen, wie viel waren das, 1 Million, ne? Etwa, wie man die versorgt hat. Wir sind ja 5 Tage, wenn ich richtig erinnere, versorgt worden mit Essen. Morgens, mittags, abends. Und nachmittags gab es auch noch was. Und wie die das gemacht haben, diese Lines gebildet haben, diese großen Zelte, Tische, lange Tische, da waren dann die Mahlzeiten drauf. Und dann hatten sie so Stäbe als Begrenzung für die einzelnen Wege. Und dann haben die Sevadals die Menschen da in diese Wege praktisch hinein dirigiert. Ne? Und so haben die diese vielen, vielen Menschen versorgt. Und das war unglaublich. Und was mich noch so beeindruckt hat, ist, die haben ja nachts gekocht. Ne? Und dann kamen sie mit den Lastwagen, und obwohl sie die Nacht durchgearbeitet haben, haben sie Bajans gesungen. So laut und so herzlich und so großartig, das war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Also so gibt es so ganz, ganz viele wunderbare Erlebnisse, die eigentlich wirklich nur Baba machen kann. Das geht nur mit Babas Liebe und Energie und auch das Essen, das manchmal gar nicht alle wurde. Da weiß man auch, dass Baba das gemacht hat. Ja, das waren schon wunderbare Ereignisse. Und da zehren wir natürlich auch von, oder ich auch. Aber trotzdem, das Allerwichtigste ist einfach seine Liebe. Für mich. Seine Liebe.
Und diese Liebe wirkt auch heute noch weiter auf die Menschen. Ich habe heute zum Beispiel jemanden kennengelernt, der ist zum allerersten Mal, der hat Swami nie physisch erlebt und er hatte vor dem Abflug einen Traum von Sai Baba. Der hat ihn aber so tief berührt, dass er vor lauter Weinen nicht in der Lage war, mir diesen Traum zu erzählen. Also es kommen heute immer noch Menschen, die dich anschauen und sagen, oh, du hast Sai Baba noch erlebt, wie war denn das? Ne?
Ja, wie war das? Ja, oh, das ist ja auch wunderbar. Ja, Baba macht das alles. Baba weiß genau, was er macht. Und was er nicht macht, auch.
Was hättest du gerne, was er noch gemacht hätte?
Gar nichts.
Gar nichts hätte sein können, das klang eben so, oh.
Nee. Nein. Ich bin so überreich beschenkt worden, so überreich gesegnet worden. Ich habe da gar keine Wünsche. Nein.
Und alles begann vor über 30 Jahren mit dem Gayatri-Mantra.
Ja. Und das Gayatri-Mantra ist für mich deshalb auch von ganz, ganz großer Bedeutung. Und das singe ich innerlich auf jeden Fall jeden Tag mehrmals und abends sowieso. Aber das, würde ich sagen, ist für mich nach wie vor ein großes Schlüsselerlebnis gewesen. Das Gayatri-Mantra. Jeder wird seinen Weg finden, den Weg mit Baba. Das finde ich, ist ja doch sehr individuell auch. Ne? Ja.
Ja, danke, dass du diese wunderbaren Erlebnisse mit uns geteilt hast.
Ja, gerne. Ich danke dir, dass ich das erzählen durfte.
Und bevor wir uns von Radio Sai heute mit dem Gayatri-Mantra verabschieden möchten, sage ich noch einmal Danke an Uta Bublitz, dass wir ihren Erzählungen lauschen durften. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger.
Tatsavitur-varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Tasya vitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Tasya vitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Tasya vitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat Tasya vitur varenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yona prachodayat
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo Yona Prachodayat
Tatsaviturvarenyam
Tatsaviturvarenyam
Bhargo Devasya Dhimahi
Bhargo Devasya Dhimahi
Dhiyo Yona Prachodayat
Dhiyo